Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Herzlich willkommen zum zweiten Mal im neuen Jahr. Hier ist die neue Ausgabe Guerilla FM und herzlich willkommen dazu. Wie immer natürlich von eurer Guerilla Marketing Group hier aus Berlin und euren Gastgebern.
Hallo, hier ist Petra.
Und Anthony Owen, hallo.
Ja, lieber Owens, ihr hattet das Jahr des Vertriebs ausgerufen und da legen wir dann auch gleich tatkräftig los, habe ich gehört.
Ja, machen wir. Was haltet ihr denn davon, wenn wir da anfangen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben? Marketing generiert eine Anfrage und jetzt haben wir die bei uns im Büro. Jemand ruft an, jemand schickt eine E-Mail.
Kunde droht mit Auftrag.
Kunde droht mit Auftrag. Potenzieller Kunde ist da und will irgendwas wissen.
Okay, und was nun?
Genau, was nun?
Ja, ich kann da natürlich wie bekannt höchstens aus der Praxis berichten. Sag ich mal, wie das bei uns so läuft.
Und im Normalfall rufen die Leute an, ne? Bei euch.
Ja, immer. Genau, also entweder wird so ein Webseitenformular ausgefüllt, kennt man ja, oder eben, weil die Telefonnummer ja nun mal im Netz steht, angerufen, genau.
So, und das ist ja, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich das Gleiche, was viele andere auch erleben. Und wir haben uns überlegt, dass wir zwei Dinge heute besprechen. Das eine, den Prozess. Was ist eigentlich jetzt Verkaufsprozess? Müssen wir ja irgendwie unterteilen, wenn wir sagen, wir machen Vertrieb. Ja, im Marketing hatten wir es ja auch, mehrere Schritte, die dazu führen, dass wir dann zum Marketingerfolg kommen. Und jetzt haben wir gedacht, wir überlegen mal, wie kann man das jetzt strukturieren, sodass man Phasen hat, wo man weiß, was mache ich jetzt eigentlich, was ist die Aufgabe dieser Phase, was mache ich dann danach und wie komme ich am Schluss zu dem, was ich will, nämlich das Ergebnis, den Verkauf, den Abschluss meiner Bemühungen dann mit einem neuen Geschäft, neuen Kunden.
Im Marketing hatten wir, wenn wir nochmal 2 Jahre fast zurückblicken, 6 Schritte zum Marketingerfolg, richtig?
Ja.
Da war die Treppe, die aus 6 Stufen bestand. Ich weiß nicht, ja, viele können sich vielleicht noch dran erinnern, wenn sie es gehört haben. Und der Verkaufsprozess hat für uns ganze 5 Schritte oder 5 Blöcke sozusagen.
Genau. Anni, okay. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Oh, da kommen so ganz finstere Erinnerungen an Bankzeiten noch. Da war irgendwas mit.
Finster.
Da war irgendwas. Doch, weil wir diese Seminare dann doch auch hatten, das gebe ich zu. Warte mal.
Das letzte ist vielleicht
einfach. Ich brainstorme mal, wie man phrasenhaft sagt.
Wenn man nicht.
Also, es gab eine Abschlussphase, es gibt eine Einwandbehandlung. Mhm. Also, bei uns zumindest gab es eine Einwandbehandlung. Heute behandelt man Einwände wahrscheinlich nicht mehr in der Bank. Dann gab es Bedarfsanalyse. Ich habe es jetzt schön rückwärts gemacht eigentlich.
Ja,
ne?
Richtig rückwärts gemacht.
Bedarfsanalyse. Ja, und als Mann muss ich sagen, dann war da noch irgendwas mit Zuhören. Also das weiß ich bruchstückhaft noch.
Ja, das ist so der. Also der ist heute komplett modifiziert, der Bankverkaufsprozess. Das ist, glaube ich, nicht mehr so, das Zuhören und
ja, man kriegt ein Prospekt und dann wird abgebucht.
Ja.
Nein.
Ist wahrscheinlich heute ein bisschen anders, aber grundsätzlich erinnert mich das grob an den Prozess. Ich selber habe mal einen gelernt mit 24 Schritten.
Oh.
Dann war mal einer mit 17, da habe ich aber irgendwie auch keine Lust. Außerdem kann ich mir den immer nicht merken. Und wir sind dann irgendwann dazu gekommen, vor vielen Jahren, dass wir sagen, es sind für uns 5 in sich abgrenzbare Phasen, die natürlich ineinander übergehen oder die als Folge aufeinander aufbauen. Und wenn wir jetzt von hinten losgehen, das erste, hinten logisch, da will man hin, ist der Abschluss. Jemand kauft etwas, beziehungsweise beauftragt mich, schickt mir eine Auftragsbestätigung nach meinem Angebot oder unterschreibt einen Vertrag. Ja, also das ist, sagen wir mal, im klassischen Sinne das, was wir Vertriebler als Abschluss sehen. Kaufmännisch sieht man das ja dann erst, wenn das Geld auf dem Konto eingeht. Ja, aber wir Verkäufer sagen, wenn wir einen Vertrag haben, dann haben wir sozusagen unseren Job gemacht. Und von vorne betrachtet fängt es natürlich so an, wir haben unsere Aufwendungen, Marketingaufwendungen, unsere Kampagnen, die produzieren eine Anfrage und dann gibt es einen ersten Kontakt.
Genau, zum Beispiel nach einem beherzten Klick auf Google Ads.
beherzter Klick auf Google Ads, eine Google-Suche, Empfehlung von jemand anderem, der mich kennt und sagt, der ist gut, geh mal dahin. Ja, also das sind ja alles Möglichkeiten, wie jemand zu mir kommen kann. Und dann gibt's irgendwann einen mehr oder weniger persönlichen ersten Kontakt. Und da fängt unserer Meinung nach auch das Verkaufen an, weil Marketing beschäftigt sich mit Zielgruppen, Vertrieb beschäftigt sich im Normalfall mit einem einzelnen Kaufentscheider, also mit einem, der kaufen könnte oder potenziell kaufen könnte. So, und was ist der erste? Ist Erstkontakt, also unser erster Schritt im Vertrieb. Der zweite Schritt im Vertrieb ist die Qualifizierung.
Ah ja, okay, richtig.
Der dritte Schritt ist dann, also man kann natürlich jede dieser Phasen noch beliebig komplex machen, aber für uns der dritte Schritt ist dann die Präsentation des finalen Angebots, also das, was man glaubt, was das Problem oder den Bedarf oder wie man das nennen will, des Kunden löst. Ja, also das ist meine Lösung für dich. Wenn du die kaufst, ist es das, was du erreichen möchtest, damit erreicht. Der vierte Schritt ist eine mögliche Preisverhandlung. Nicht jedes Produkt, nicht jede Dienstleistung wird ja sofort gekauft. Manchmal gibt es dann eben auch, nö, das ist mir aber zu viel oder zu teuer oder andere machen es günstiger.
Das ist doch gleichzusetzen mit der Einwandbehandlung, die ich genannt habe, oder?
Das ist ein Teil der Einwandbehandlung. Wir kommen da auch nochmal drauf zurück, weil wenn man es richtig macht, gibt es eigentlich relativ wenig Einwände. Einwandbehandlung kommt im Normalfall aus dieser, ich nenne das mal alte Welt des Verkaufens, wo man die Leute zu den Käufen drückt. Also diese klassische Frage, vielleicht will der das gar nicht und ich lerne Abschlusstechniken, um den zu motivieren, dass er kauft, obwohl er das eigentlich so richtig nicht will. Ich bin da nie ein Fan von gewesen. Ich glaube, dass das am besten ist, dass jemand das kauft, weil er überzeugt ist, dass das das Richtige ist, weil sonst storniert er das, wenn er kann.
Na ja, klar. Ja.
Und selbst wenn er nicht storniert, aus welchem Grund auch immer, ist er wahrscheinlich nie richtig happy. Ja, der wird, also ich sag mal, jemand zu seinem Glück zwingen, ist meiner Meinung nach nicht die beste Strategie. Aus dem Grund, glaube ich, entstehen Einwände dann, wenn ich nicht richtig hinhöre, wenn ich nicht verstehe, was der andere will und ihm dann eine Lösung vorschlage, die er nicht haben will. Und dann hat er da natürlich Bauchschmerzen mit und dann komme ich mit meiner Einwandbehandlung und versuche die rauszudrücken.
Und versuchst durch Einwände das alles rumzudrehen,
was Einwandbehandlung, er sagt. Das wieder sozusagen gerade zu biegen, was ich vorne rein versaut habe. Also meiner Meinung nach fängt es vorne an, was will der da überhaupt, der da bei mir gegenüber sitzt und dann erst überlege ich mir, was ich dem verkaufe und nicht, ich weiß, was ich dem verkaufe und dann drücke ich den da irgendwie zum Kauf. Also das ist eine alte Welt des Verkaufens, die natürlich sehr stark geprägt ist aus der Geschichte des Vertriebs. Da kam Vertrieb her aus diesem Hard-Selling. Ja, ja, ja.
Okay, aber du schworfst ab, der fünfte Schritt fehlt noch.
Überraschung, Abschluss. Nichtsdestotrotz, auch wenn man es richtig macht, sehr wenig Zeit und auch sehr wenig Techniken braucht, um jemanden zum Abschluss zu bringen, ist es trotzdem ja eine Phase, die eine gewisse Relevanz hat, wenn ich das alles offen stehen lasse und nicht die Frage stelle und nicht dazu komme, dass der mir einen unterschriebenen Vertrag schickt oder mich beauftragt, dann habe ich am Schluss auch keinen Auftrag. Also 90% Aufträge sind trotzdem keine Aufträge, solange nicht die bei mir hier im Haus vorliegen. Ja. So, und wir reden hier immer noch, ist ja klar, über persönlichen Vertrieb und nicht über Online-Verkaufe oder irgendwas, sondern wir reden hier wirklich ganz normal über einen Dienstleister oder einen Produktverkäufer, der zu seinem Kunden fährt oder einen Kunde, der in ein Geschäft kommt und dem ich jetzt verschiedenste Sachen zeige und dann dazu bringen möchte, dass er was kauft. Ja? Online-Shop ist natürlich eine andere Situation.
Klar.
Okay?
Gut. Und wie funktioniert das auch mal für die Hörer? Haben wir jetzt, wie damals bei den 6 Schritten, des Marketings, als wir unseren Einstiegskurs hatten. Wichtiger Hinweis von Petra, wer es echt noch nicht gehört hat, da wird es Zeit. Machen wir 2009. Jetzt auch, machen wir jetzt auch pro Schritt eine Folge?
Oder mehr als eine, ja. Das hängt natürlich davon ab, wie aufwendig das Thema ist.
Gut.
Weil es gibt ja ganz, ich meine, jedes einzelne dieser Themen, das reicht für ein, ja, wenn man so will, für ein ganzes Jahr.
Da müsste man ja schon ein Seminar buchen.
Da könnte man ein Seminar buchen. Also es gibt natürlich Leute, die zu Recht sagen, es gibt alleine zum Thema Zuhören mehrere Bücher und Seminare, die man besuchen kann und sollte und dann viele Übungen, die man machen muss und. Insofern will ich nicht behaupten, wir werden in 20 Minuten das Thema, allein wie ich zuhöre, ordentlich abfrühstücken. Ja?
Bietet ihr denn solche Seminare auch an?
Verkaufsseminare, ja.
Direkt Zuhörseminare nicht.
Direkte Zuhörseminare nicht. Wir können ja dann
mal. Das ist doch ein Zuhörseminar hier.
Ja, das die anderen ist ein hören zu. Wer das schafft und uns immer zuhört, der kann auf jeden Fall zuhören. Das stimmt, ja.
Ja, alles klar.
Der hat es schon geschafft.
Dann fangen wir heute also mit dem Erstkontakt an.
Genau. Wir fangen jetzt mit dem Erstkontakt an und wir haben uns vorher überlegt, dass dass der Erstkontakt eben in unterschiedlicher Form auf uns zukommen kann. Und so komplex, wie das eben draußen in der realen Welt ist, so komplex ist das eben auch mit der Beantwortung. Das ist ja nicht einheitlich immer gleich die Antwort.
Genau. Und wie kann so eine Anfrage zum Beispiel jetzt reinkommen? Per E-Mail, per Telefon oder ein persönlicher erster Kontakt kann hergestellt werden. Man kann auch jemanden treffen oder er hatte schon mal, der hat sich schon mal informiert und man trifft sie und derjenige sagt, Mensch, ja, ich habe Interesse. Also Interesse da.
Bis hin möglicherweise zur damals auch behandelten Cocktailparty.
Ja, das würde jetzt im persönlichen Kontakt sozusagen abgebildet werden.
Ich will nur sagen, es kann ja passieren, dass man in Verkaufssituationen gerät, die man nicht geplant hat. So meine ich das.
Ja, absolut.
Ja, ja, na klar.
Ja, kann
klar.
Passieren.
Also das kann im Sinne von bereit sein.
Ja.
Genau. Also allzeit
jetzt
bereit
sein. Jetzt ist ein Kurs hier, da kann man das ja mal erwähnen.
Ja, ja, na klar. Also genau. Du kannst natürlich irgendwo sein und jemand spricht dich an und dann in Anführungszeichen musst du denn Verkäufer sein, falls du möchtest, dass dieser Kontakt sich geschäftlich weiter auswirkt.
Genau. Ich wollte ja bloß sagen, da kann man sich nicht immer darauf vorbereiten.
Nee, man sollte immer seine Visitenkarte dabei haben.
Mindestens.
So, jetzt zurück. Also wir haben ersten Kontakt, sagt Petra, übers Web, also per E-Mail, Kontaktformular oder wie auch immer.
Per E-Mail, genau.
Oder jemand ruft an. Ja?
Genau. Nehmen wir mal als erstes den E-Mail-File.
Ja.
Was machen die Leute in einem Webformular? Meistens sind die Texte ja relativ kurz, die sie dort schreiben. Sie geben auf jeden Fall ihren Namen an, eine E-Mail-Adresse. Manchmal auch, wenn man Glück hat, eine Telefonnummer. Manchmal. Ja, manchmal allerdings auch nicht. Und dann kommt sowas wie interessiere mich für oder habe gehört von und haben Sie nicht. Richtig?
Ja, ich bin nur so ein bisschen am Stammeln, weil ich überlege, wie das bei uns gemacht ist.
Okay.
Und überlege gerade, wie fließend da die Grenze zwischen Marketing und Verkauf ist.
Mhm.
Also okay. weil bei uns ist es tatsächlich so, weil du jetzt sagst Nummer oder nicht, wir schließen das halt aus. Also wir sagen, das ist ein Formular für ein Kennenlerntelefonat.
Ah, okay.
Das heißt, du schreibst in das Formular, du schreibst auch nicht rein, was du hast, ist bei unserer Branche auch klar, du kannst.
Mhm.
Also da gibt es ein Feld, da steht dann drin, hier können Sie gerne noch Bemerkungen hinterlassen, damit wir uns schon im Vorfeld Gedanken machen können zu Ihnen. Aber das darf natürlich auch jeder freilassen, ist ja klar, weil einige ist ja logisch, das nicht unbedingt schreiben wollen. Es nimmt zu, dass die Leute auch was reinschreiben.
Mhm.
Und im Wesentlichen dient das Formular wirklich nur dazu, bei uns, dass man reinschreibt seine Telefonnummer und eine Wunschzeit. Also man kann da Tage aussuchen und Zeitkorridore anklicken und anhaken. Dann drückt man auf Senden, wir kriegen dann eine E-Mail und dann wissen die, okay, dann und dann rufe ich den und den zurück, nämlich Name und Nummer und unter Umständen weiß ich schon noch, was er will.
Macht auch Sinn bei euch, weil die Person, die anfragt, wird ja in der Regel wahrscheinlich auch die sein, die sich behandeln lässt.
Ja.
Meistens.
Ja, ja, ja? Nee, ja, stimmt.
Okay.
Stimmt.
Gut, in unserem Fall ist es so, in unserem Webformular muss nicht zwingend die Telefonnummer drinstehen. Und wie beantwortet man normalerweise so eine Anfrage? Der erste Schritt ist zum Beispiel ganz simpel, danken für die Anfrage. Sich bedanken, dass derjenige anfragt oder Interesse zeigt.
Wenn du schriftlich antwortest, meinst du jetzt?
Mhm.
Ja.
Mhm. Genau, wir sind beim E-Mail-Kontakt.
Ja, ja, wir schreiben zurück. Also der schreibt uns was und wir schreiben ihm zurück.
Und wir schreiben ihm zurück, ne? Und nehmen wir mal an, jemand fragt zum Beispiel eher unverbindlich an. Sowas gibt es ja auch manchmal. Ich interessiere mich unverbindlich für. Bei uns gibt es das zum Beispiel manchmal. Dann, wenn keine Telefonnummer drinsteht, wird sowieso nicht angerufen und per E-Mail geantwortet. Wenn eine Nummer drinstehen sollte, würde ich bei einer unverbindlichen Anfrage nie telefonisch anrufen, sondern auch nur per E-Mail antworten, um denjenigen nicht zu bedrängen. Ja? Macht Sinn?
Ja, ist auch, glaube ich, inzwischen üblich so, ne?
Denke ich auch. Dann bezieht man sich natürlich in der Beantwortung der Anfrage auf den Wunsch, den derjenige hat. Also, was will er wissen? Ja, irgendwelche Termine oder Seminare oder ob man irgendwas zu irgendeinem speziellen Thema noch separat anbieten könnte oder was auch immer. Und vielleicht gibt es da noch Alternativen oder Ergänzungen, die man nennen kann, aufführen kann, wo man unter Umständen dann nochmal nach der Telefonnummer fragt, falls es notwendig sein könnte, dass man dazu noch in einen persönlichen Dialog tritt.
Mhm.
Das letzte wäre dann die Aufforderung zum Handeln, also dass der andere idealerweise sich bei dir meldet, bei uns meldet, wie auch immer. Oder dass man selber sagt, ich mail sie gerne nochmal an. Also irgendeine Aufforderung jedenfalls. Irgendeinen nächsten Schritt sollte man versuchen rauszuholen.
Was wir ja auch bei Mailing zum Beispiel schon hatten.
Genau. Und so.
Woher habe ich das? Habe ich das von dir? Call to Action? Wo habe ich das her? Ist das nicht von dir, von Toni? Ja, Call to Action.
Mhm.
Action.
Ganz unten.
Und Action, genau.
Und Action, genau. Und der nächste Schritt werden wir, glaube ich, noch häufiger in diesem Jahr hören. Der hat nämlich eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, wobei ich nochmal darauf hinweisen will, das ist ein sehr softer Ansatz. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man zwangsläufig das so machen müsste. Das ist jetzt erstmal unser Weg, ja, wie wir sagen, wir sind eben so, dass wir die Leute nicht bedrängen wollen. Wir sind auch nicht die, die sagen, in unserem Formular musst du die Telefonnummer ausfüllen, sonst kannst du es gar nicht abschicken. Kann man ja so programmieren, dass da nur, wenn eine Nummer drinsteht, das auch überhaupt geht. Wir sind die, die eben nicht, wenn wir die Wahl haben, wenn wir die Nummer hätten, sagen, ich rufe den jetzt immer an. Mhm. Also ich will da auch nur auch mal sagen, natürlich kann das auch Sinn machen, für sich herauszuprobieren, was ist eigentlich der richtige Weg, um in Kontakt mit meinen potenziellen Interessenten zu kommen, weil ich kann ja sehr fleißig alle diese Anfragen beantworten und dann kommt vielleicht nie was zurück. Und dann komme ich in meinem Verkaufsprozess, obwohl Marketinganfragen generiert, überhaupt nicht mehr weiter. Mhm. Das finde ich vielleicht auch nie raus, weil ich ja nicht in Dialog gehe, ja, weil ich schreibe da ja nur was. Und ob der andere das dann liest und wie er das versteht und ob es seine Fragen beantwortet oder ob das daraufhin sozusagen für ihn sich deswegen erledigt, weil ich blöd schreibe oder werde ich nie rausfinden. Wenn ich mit jemand rede, ist die Chance ja meistens größer. Also es soll nicht heißen, dass wir sagen, du musst immer ganz soft sein. Wir sind eben in unserer Beantwortung in Anführungszeichen soft. Man kann genauso für sich festlegen, wenn es eine Telefonnummer gibt, rufe ich da an, Punkt, aus, Ende, ja, und gehe in ein Gespräch mit jemand, weil ich einfach weiß, nur dann kann ich ihn vielleicht auch überzeugen, über diese Hürde zu gehen, mit mir den nächsten Schritt zu machen. Andi, du bist so still.
Naja, willst du damit denn jetzt sagen, dass wir das in der Praxis quasi hart machen?
Nee.
Also ich meine, machen wir das denn dann falsch?
Nein.
Das klang gerade so. Ganz dass,
halt.
Und, genau, halt. Ich hatte das Lied ganz anders in Erinnerung.
Ja, genau.
Nein, also ich muss noch dazu sagen, ihr kennt diese Reiter, die man so im Internet nebeneinander haben kann. Und wenn man halt ein bisschen guckt, findet man auch, man kann auch eine Antwort-Mail kriegen. Also man kann auch sagen, ich hätte gerne eine Mail und man kann auch so ein Infopaket einfach anfordern, was dann geschickt wird. Also
Andi, du musst dich nicht
überhaupt
dafür...
Überhaupt nicht hart.
Nein. Nmedica ist ja hier nicht Beispiel, sondern Musterbeispiel. Ja, deswegen möchte ich da keinen und auch nicht mich verstören. Also wenn... wir waren stehen geblieben bei, wir sind nicht hart. Warum nicht? Weil es bei uns passt, oder?
Ich glaube, für mich ist erstmal so... Das gilt eigentlich für alles, ja. Dass im Marketing wie im Vertrieb die Leute immer glauben, es gibt ein Rezept und dann geht immer alles.
Und nur einen richtigen Weg.
Einen Weg. Aber wie wir schon gelernt haben, viele Wege führen nach Rom, ja. Oder auf den Gipfel oder wohin man auch immer will. Und ich glaube, dass das einfach Quatsch ist, dass man nicht sagen kann, du darfst aber nicht direkt anrufen oder du musst immer nur schriftlich antworten oder du darfst dem nicht zu nahe treten, indem du ihm vorher schon sagst, was kosten wird oder du darfst ihm nicht zu nahe treten, indem du ihn fragst, wann er kaufen will. Doch, du darfst ihm manchmal zu nahe treten, manchmal vielleicht nicht, abhängig von Branche, von Thema, von Gewohnheiten und so weiter.
Naja, und selbst wenn auch, das hatten wir ja beim Mailing schon, du wirst doch immer einen finden, dem es nicht passt, was du machst.
Immer. Absolut, ja. So, und jetzt ist die Frage, deswegen muss man sich da eben auch im Klaren sein, natürlich der gesamte Marketing wie der gesamte Vertriebsprozess besteht aus auf der einen Seite Quantität und Qualität. Und beides muss stimmen. Und das ist das ganz Schwierige. Man kann nicht sagen, in Amerika sagt man so schön, Vertrieb ist a numbers game, ja, also reine Zahlensache. Wenn du 1000 Leute anrufst, wirst du schon einen finden, der dir was abkauft. Und das ist einerseits wahr und andererseits ist es falsch. Ja, weil ich kann auch 5000 anrufen und wenn ich das falsch mache, dann werde ich, wenn meinen Anruf falsch mache, dann werde ich 5000 Leute verärgern und werde nicht zwangsläufig Erfolg damit haben. Andererseits kann ich auch nicht sagen, ich mache immer alles ganz toll und richtig, qualitativ bin ich der Allerbeste, das mache ich einmal im Jahr und wundere mich, dass ich bloß einen halben Kunden pro Jahr dazu gewinne. Ja, das bringt auch nichts. Also es ist eine Mischung aus beiden. Das müssen die Zahlen stimmen und die Qualität oder mein Ansatz muss stimmen. Und das ist was mir immer wichtig ist, dass man erstmal sagt, okay, grundsätzlich gibt es für jede Branche und für die eigene Persönlichkeiten, die Art und Weise, wie man ist, einen bestimmten Ansatz, den man kann und an dem man arbeiten sollte. Und dann klar gibt es Empfehlungen zu sagen, macht man das. Wir selber haben uns entschieden, das eben sehr soft zu machen. Jetzt kommen wir zu dem anderen zurück. Das Problem in den meisten Fällen von Dienstleistern ist, dass ich meine Dienstleistung nicht mal präzise so beschreiben kann und machen kann, wenn derjenige nicht mal persönlich mit mir in Kontakt tritt. Also ich kann noch so viele E-Mails hin und her schicken und noch so viele Fragen und Antwortenseiten auf meiner Webseite haben und ich kann tun so viel, wie ich will. Es wird nicht den Moment ersetzen, wo ich mit jemand im Dialog am Telefon oder in Persona mit ihm über seine gesundheitlichen Themen spreche, dass er zu mir in meiner Heilpraktikerpraxis kommt, wenn ich eine habe. Da bleibt eben kein Weg, da kann ich nichts mitmachen, ja. Und das gibt bei anderen Dienstleistern auch, ja, dass man sagt, es gibt irgendwo so einen Punkt, wo es einen Austausch braucht zwischen den beiden Seiten. Wenn es komplexere Produkte sind, die auch individueller möglicherweise sind, die eben auf diese Situation der Person eingehen. Oder wenn ich was verkaufe, was bisher nicht gibt, standardmäßig, ja.
Naja, vor allen Dingen, mein Gedanke war der, weiß nicht, ob es den Hörern hilft, ich hoffe. Wir haben halt gedacht, okay, wenn unsere Mädels, die alle gut sind, die Leute am Telefon haben, dann sind die überzeugend. Ja, also überzeugen nicht im Sinne von überreden, ist ja klar. Sondern dass wir sagen, okay, wenn die persönlich sprechen, ah, wie geht's ihnen denn, was fehlt ihnen denn und. Das kann man einfach durch pure Schrift nicht ersetzen. Ja. Also darum machen wir auch Podcasting. Wir könnten ja auch hinschreiben, was ihr so wisst und was ihr so sagt. Machen wir aber nicht, sondern wir sprechen halt. Und deswegen hatte ich die Idee, okay, abgesehen davon wäre ja der Umkehrschluss, wenn jetzt jemand schreibt, ach, ich habe das und das und seitdem habe ich das und das, ey, das sind Krankengeschichten, da kannst du so ein Formular irgendwie eine Viertelstunde ausfüllen, bis du das geschrieben hast, was du sagen willst. Da willst du, meine Annahme zumindest, auch als Patient oder Interessent auch lieber telefonieren.
Ja, also es geht dann manchmal schneller, du kannst bestimmte Rückfragen stellen, ohne dass du jedes Mal, du musst auch bei der Formulierung, ja, es ist einfach ein völlig anderes Instrument. Nichtsdestotrotz, die Aufgabe von diesem Schritt ja besteht darin, wenn der jetzt eine Anfrage stellt, dass du ihn so bedienst, dass derjenige dann sagt, Mensch, das ist ja wunderbar. Wenn du etwas verlangst, wie ruf mich an oder vereinbare mit mir ein Telefonat, dann wirst du eine gewisse Zahl von potenziellen Interessenten ausschließen, die zu diesem Schritt noch nicht bereit sind. Also du hast einen Filter damit, wenn du sagst, verabreden Sie ein kostenloses Telefonat mit uns, dann ist die Hürde größer, als wenn du sagst, füllen Sie das Formular aus, wir schreiben Ihnen zurück. Ja? Mhm. Und mit dieser Hürde verlierst du ein paar von den Leuten, die auf deiner Webseite sind, weil die sagen, nee, ich will nicht ein Telefonat machen. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Es sagt nur, erstmal darüber muss man sich nur im Klaren sein. Je mehr ich von jemandem verlange, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht weitermacht. Das ist das Gleiche, wie wenn ich ein Formular habe und frage da ganz viele Sachen ab. Wie alt sind Sie? Wie ist Ihr Haushaltseinkommen? Geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse? Wie lange wohnen Sie schon?
Das kennen wir aus dem Internet. Man will irgendeinen Kommentar zu einem Buch schreiben und ups, dafür musst du dich einloggen und registrieren. Ja,
dann lass ich es halt.
Keinen Kommentar. Meine genau. Güte. Stimmt, Petra?
Stimmt.
Ja, und so gleiche ist auch, was diese Anfragen angeht. Ich selber, wenn ich die Wahl habe, und das ist, glaube ich, bei jedem Dienstleister so, es braucht den Moment, wo du mit jemandem wenigstens telefonierst, um ihn überzeugen zu können. Dass er in den nächsten Schritt geht. Heißt ja noch nicht, er kauft dann, sondern nur, er geht in den nächsten Schritt, der bei uns eben heißt Qualifizierung. Ja.
Ich denke, bei Dienstleistungen generell muss häufig ein persönlicher Kontakt hergestellt werden. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob die eine Person diejenige ist, die die Dienstleistung erfüllt oder ein anderer, weil meistens sind es ja Personen, die die Dienstleistung erbringen. Ja, von daher gibt es ja immer irgendwelche Punkte, die extra abgestimmt werden müssen oder Fragen, die geklärt werden müssen, ja, was man einfach so häufig auch im Web nicht abbilden kann. Besonders wenn es etwas eher erklärungsbedürftigere Dienstleistungen sind.
Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Es muss einen Punkt geben, wo ich mit demjenigen einen Dialog führe, persönlich oder telefonisch, um dann da einen Schritt weiter zu kommen, der dann heißt, okay, wollen wir uns das mal im Detail angucken, was wir für sie machen können. Ja. Und das ist dann logischerweise der Schritt, der danach kommt. Ja.
Gut, aber dafür gibt es doch bestimmt auch noch eine ganze Menge von Regeln, von Tipps, von Kniffen, die wir uns und unseren Hörern bis zum nächsten Mal aufheben, oder nicht?
Kniffe und Tipps für was?
Dafür, wie man seinen Erstkontakt gestaltet. Das ist ja etwas, was ich routiniert tun kann.
Also absolut.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass wenn in der Praxis einer anruft, dass sie dann die Hand auf den Hörer legen und sagen, Mensch, ein Interessent, was sage ich denn jetzt?
Hoffentlich nicht. Genau.
Man sollte zumindest wissen, was man sagt. Und dazu gibt es natürlich Tipps, was kann man denn üblicherweise von den Leuten am Telefon abverlangen und was will ich denn eigentlich erreichen, wenn der anruft? Und das machen wir in der nächsten Folge.
Genau, mit der stillen Einsicht, dass darüber nachzudenken, was man sagt, immer eine gute Idee ist, verabschieden wir uns für diese Woche, oder? Noch immer aus einem relativ kalten, aber milder werdenden Januar. Ne? Bedanken uns bei euch, bei den Hörern. Tschüss, liebe Gereas, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Erstkontakt.
Tschüss.
Tschüss. Und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.